Einen realistischen Blick auf das Ruhrgebiet wollte Jörg Bogomil, Professor für öffentliche Verwaltung und Regionalpolitik an der Ruhr-Universität Bochum, gemeinsam mit drei Kollegen werfen und jenseits von Hochglanzbroschüren und Vorzeigekulturprojekten mal überprüfen, wie sich die einstige Vorzeigeregion des Wirtschaftswunders entwickelt hat und heute darstellt. Ihre Erkenntnisse haben die vier Herren in einem Buch zusammengefasst, das den Titel trägt: Viel erreicht, wenig gewonnen. Wie das zu verstehen ist, das wird uns Jörg Bogomil gleich erklären. Er ist uns jetzt aus einem Studio zugeschaltet in Essen. Guten Abend, Herr Professor Bogomil.
Guten Abend.
Was bedeutet das, viel erreicht, wenig gewonnen? Was hat das Ruhrgebiet denn geschafft, um mal mit dem Positiven anzufangen?
Es ist im Ruhrgebiet, sind zahlreiche neue Arbeitsplätze entstanden. Zwar nicht so viel, wie wir verloren haben. Wir müssen bedenken, dass 600.000 Arbeitsplätze in Kohle und Stahl weggebrochen sind seit den 50er Jahren. Aber es sind beachtlich viele neue Arbeitsplätze entstanden. Es sind neue Profilzentren entstanden. In Duisburg gibt es einen Logistikschwerpunkt. In Dortmund gibt es ein Technologiezentrum. Wir haben eine sehr, sehr gut ausgebaute Hochschullandschaft mit drei guten Universitäten, die immer mehr zusammenrücken. Wir haben wunderschöne Gegenden, auch für Tourismus, was man nicht glauben würde, im Süden des Ruhrgebiets. Wir haben eine gute Kulturlandschaft. Kurz und gut, es gibt einiges, auf das man stolz sein kann.
Das klingt, wollte ich gerade sagen, ja geradezu nach blühenden Landschaften. Woran hapert es denn oder was wurde nicht gewonnen?
Ja, wir haben trotz all des Erreichten immer noch eine weit überdurchschnittliche Arbeitslosenquote, überdurchschnittliche Hartz-IV-Quoten und der demografische Wandel schlägt im Ruhrgebiet schneller und härter zu. Also im Ruhrgebiet werden die Leute, haben wir weniger Geburten, mehr ältere Leute und einen zunehmenden Anteil an Migranten, so dass sozusagen der demografische Wandel nicht förderlich ist für die künftige Sozialstruktur im Ruhrgebiet.
Was haben Sie da für eine Erklärung dafür?
Ein Teil hat natürlich damit zu tun, dass in den letzten Jahren vermehrt Familien mittleren und gehobenen Einzugs an die Ränder des Ruhrgebiets gezogen sind. Da sieht es zum Teil durchaus besser, auch im Rand des Ruhrgebiets. Die Leute sind aus den Kernstädten rausgezogen. Es hat generell auch damit zu tun, dass wir nicht so viel Familien mit Kindern in diesen Städten haben. Und das wirkt sich natürlich auf den demografischen Wandel aus. Wobei dieser demografische Wandel schlägt auch in anderen Gegenden Deutschlands sich später nieder. Nur bei uns kommt er früher rein. Das ist aber auch wiederum ganz interessant. Hier könnten wir im Ruhrgebiet testen, wie gehe ich mit diesem Problem um. Um mal ein Beispiel zu nennen. Schon jetzt ist es nahezu so, dass auf 100 Beschäftigte 70 Personen kommen, die irgendwie versorgt werden können. Das sind also Menschen bis 21, die in der Ausbildung sind, oder Menschen ab 65, die in Rente sind. Und dieses Verhältnis wird noch schlechter. Das bringt Probleme mit sich. Und wir müssen natürlich gucken, bessere Alteneinrichtungen, bessere Bildungseinrichtungen im Jugendbereich. Also da sind interessante Fragen, die das Ruhrgebiet eher beantworten kann als andere Regionen.
Das heißt, das ist auch so ein bisschen wie eine Laborsituation eigentlich, von der andere Ballungszentren, sage ich mal, lernen können. Aber wie ist es denn umgekehrt? Kann man das Ruhrgebiet überhaupt zum Beispiel mit irgendwelchen Metropolen, die ähnlich groß sind, vergleichen? Oder gibt es da nicht tatsächlich dadurch, dass das so ein Konglomerat aus ganz vielen Kommunen ist, andere Probleme?
Ja. In Deutschland ist es schwierig. Da sind viele dieser großen Städte sind monozentrische Regionen. München ein Umland, Hamburg ein Umland, Berlin ein Umland. Hier haben wir verschiedene größere Städte, wo niemand so richtig weiß, was ist die zentrale Stadt. Sowas finden wir in Deutschland nahezu nicht. Sowas finden wir aber in anderen großen Regionen, die eher so, man nennt das polyzentrisch aufgebaut sind. Los Angeles, Tokio, New York. Das waren mehrere Städte, die sich allerdings dann über sehr, sehr lange Zeit zu einer Stadt entwickelt haben. Aber wir können aus diesen Städten was lernen. In diesen Städten hat man auf dem Weg dahin nicht versucht, dass jede Stadt das Gleiche macht, sondern man hat sich, man sagt das in der Wissenschaft, funktional auch ausdifferenziert. Man hat Profilschwerpunkte nach Städten gebildet und damit unnötige Konkurrenz in der Region vermieden. Es wird immer eine Konkurrenz zwischen Städten geben, aber es müssen ja nicht alle das Gleiche machen. Ich will Ihnen ein Beispiel nennen. In Dortmund ist mittlerweile das größte Technologiezentrum Deutschlands mit 8.000 Beschäftigten. Aber vor 15 Jahren hat fast jede Ruhrgebietskommune Geld gekriegt, um auch ein Technologiezentrum aufzubauen. Das war Unsinn. Und solche Versuche gab es später immer wieder. Wir müssen dann da gucken, wer jetzt im Technologiebereich vorne ist, der soll sozusagen das Profil da herausbilden und andere Städte sollen was anderes machen. Das vermeidet unnötige Konkurrenz.
Aber das würde ja bedeuten, dass die Städte A auch nicht neidisch aufeinander sind und auch mal freiwillig etwas abgeben, was sie vielleicht lieber selber behalten wollen. Das erfordert ja aber doch irgendwie wahrscheinlich ein starkes Umdenken. Da sagen Sie ja, in Ihrem Buch, das muss man notfalls erzwingen. Wie könnte das denn gehen?
Genau, das ist der Punkt. Also wenn Überzeugung nicht reicht, also überzeugen könnte man die Akteure da vielleicht dadurch, dass natürlich andere Städte auch Profilschwerpunkte geben. Da gibt's ja was. Duisburg Logistik, Bochum Gesundheitswirtschaft, Bottrop, Gelsenkirchen könnten Energieeffizienz machen. Da gäbe es Beispiel, aber Sie haben völlig recht, die Leute denken nur in ihren Stadtkategorien und wollen nie was abgeben und gönnen es auch dem anderen nicht. Wenn also da Überzeugung nicht reicht, gibt es zwei andere Möglichkeiten einzugreifen. Die eine, das ist noch die moderate, sind Anreize. Wir machen Wettbewerbe und wer positive Kooperationsbeispiele hat, der kriegt Preise dafür. Und der zweite, zwingend auch notwendige Punkt ist die Landesregierung, die die Möglichkeit hat, ihre vielfältigen Förderprogramme in unterschiedlichsten Politikbereichen mit Auflagen zu verbinden, sagt, wir geben bestimmte Fördermittel nur, wenn wir eine nachhaltige Kooperation zwischen Kommunen in diesem Bereich sehen. Das ist externer Druck, der ist aber dringend nötig im Ruhrgebiet.
Also das gute alte Belohnungsprinzip, was es sonst noch alles geben könnte, darüber sprechen wir gleich noch weiter. Vielen Dank erstmal, Jörg Bogumil. Wir hören uns gleich nochmal. Unser Gast heute in den Resonanzen ist Professor Jörg Bogumil, der gemeinsam mit Kollegen einen realistischen Blick aufs Ruhrgebiet geworfen hat. Herr Bogumil, Sie haben gerade schon sehr schön gezeigt, wie die Städte, also wie wichtig das ist, dass sie in Zukunft besser kooperieren müssen und man sie notfalls auch dazu zwingen kann und also ein Umdenken einleiten muss. Sind denn für dieses Umdenken zum Beispiel auch solche Gemeinschaftsprojekte wie das Kulturhauptstadtjahr sinnvoll gewesen? Hat das wirklich was gebracht?
Ja, ich glaube, das Kulturhauptstadtjahr hat zunächst erstmal den positiven Effekt gehabt, dass erstmalig alle Kulturschaffenden im Ruhrgebiet gezwungen waren, weil wir mussten das Kulturhauptstadtjahr machen oder wollten, das sich gegenseitig zu informieren, was machen wir überhaupt? Sie mussten ein gemeinsames Programm erstellen. Da haben sich viele positive Erlebnisse ergeben, ob das nachhaltig ist, also ob da jetzt danach auch eine langfristige Zusammenarbeit im Kulturbereich daraus erwächst, das ist noch offen. Da sind wir gerade dabei, in einem Forschungsprojekt das näher zu untersuchen, das wissen wir noch nicht. Ich will das schwer hoffen, bin aber nicht ganz überzeugt davon. Was aber für das Kulturhauptstadt ja auch besonders gut fürs Ruhrgebiet war, ist der Punkt, das Image des Ruhrgebiets hat sich, das hat jetzt auch eine neue Studie des Initiativkreises Ruhrgebiet gezeigt, durch dieses Kulturhauptstadt ja verbessert. Die Leute außerhalb des Ruhrgebiets haben jetzt ein positiveres Bild und das ist auf jeden Fall natürlich auch eine positive Geschichte.
Was ja auch erschreckend ist, was man in Ihrem Buch sehen kann, ist, dass die Region ja in einen richtig armen Norden und einen eher reichen Süden zerfällt, der so von der Autobahn zerteilt wird. Sie nennen das Sozialäquator. Wie wirkt sich denn dieses Gefälle aus?
Ja, also zunächst muss man vielleicht ganz kurz einfach beschreiben, was da passiert. In allen größeren Städten ist es so, dass die Unterschiede zwischen Arm und Reich sich in den Stadtteilen ausdifferenzieren. Bei uns ist es besonders stark. Das heißt, die Leute, die eher reich sind, die im Kern Einheimische sind und in der Regel älter, wohnen in den guten Stadtteilen. Und die Leute, die eher arm sind, die zugewandert sind und die in der Regel mehr Kinder haben als die Deutschen, die wohnen in den ärmeren Stadtteilen. In diesen ärmeren Stadtteilen gesellen sich dazu natürlich auch noch die Deutschen mit schlechten Schul- und Berufsabschlüssen. Und das wird immer schlimmer. Wir nennen das sozialräumliche Polarisierung. Und das ist ein großes Problem für das Ruhrgebiet, weil wir in manchen dieser Stadtteile leben Menschen, die kaum noch jemanden kennt, der arbeitet. Und das bringt ein großes Problem für unsere Gesellschaft mit sich, denn wir wissen aus anderen Studien, dass dann so, wir nennen das dann Sozialwissenschaft, Humanvermögen, dass das abnimmt. Also bestimmte Werte, die in einer Gesellschaft wichtig sind, wie Leistungsbereitschaft, Arbeitsmotivation, Lernfähigkeit, Vertrauen, geht da verloren, weil diese Menschen keine Perspektive in dieser Gesellschaft hat. Und wer in dieser Gesellschaft keine Perspektive hat, der hat auch kein Motiv zu lernen. Wer kein Vertrauen in seine individuellen Chancen hat, hat keinen Grund, gesellschaftliche Spielregeln zu respektieren. Also ist das auch ein Problem für die reicheren Stadtteile. Die müssen sich darum kümmern. Wir können die schwierigeren Stadtteile nicht einfach da liegen lassen. Da ist eine große Sprengkraft für die Zukunft. Aber wie gesagt, nicht nur im Ruhrgebiet, nur hier ist es gerade am Beispiel der A40 besonders deutlich. In den südlichen Bereichen des Ruhrgebiets, wo die Seen sind, Baldener See, Chemnader See, da ist es fast Idylle. Und im Norden ist es sehr, sehr schwierig.
Das heißt, da bräuchte es unbedingt ja sowas wie eine Bildungsoffensive. Wie könnte die denn aussehen konkret?
Da gibt es verschiedenste Maßnahmen, die man machen kann. Es gibt da nicht das Allheilmittel. Viele kleine Maßnahmen helfen auch. Wir haben beispielsweise festgestellt, dass in diesen schwierigen Stadtteilen unter gleichen sozialstrukturellen Bedingungen an manchen Schulen viel mehr Leute einen Abschluss machen als an anderen. Und das liegt dann daran, dass dort die Schulorganisation besser ist oder dort die besseren Lehrer sind. In der Regel ist es aber so, dass die guten Lehrer an den Gymnasien in den guten Stadtteilen sind und nicht in den schlechten. Da würde ich jetzt mal sagen, die guten Lehrer sollten in die schlechten Stadtteile. Mhm. Das kann man natürlich nicht anordnen, aber man kann vielleicht den einen oder anderen Pädagogen dazu motivieren. Ein zweiter Punkt. Viele Menschen im Ruhrgebiet sind jetzt schon in Rente. Viele sind in Frührente gegangen. Viele gut Gebildete. Ich glaube, die könnten helfen, Hausaufgaben helfen und Ähnliches natürlich freiwillig in den schlechten Stadtteilen zu machen. Da gibt es auch gute Initiativen. Da braucht es, das kann nicht alles der Staat regeln, aber da kann man auch mit ehrenamtlichem Engagement helfen und gucken, dass wir die Menschen in den Stadtteilen zu besseren Bildungsabschlüssen kriegen, weil wir brauchen sie später als Arbeitskräfte. Das ist ein ganz wichtiger Weg. Also da gibt es verschiedenste, auch positive Beispiele. Da muss man, das muss man nur erkennen, auch manche Stiftungen sind da dran und machen Projekte. Da muss man etwas mehr Engagement reinbringen und dann kann es dort auch vorangehen.
Also das Bildungs- und Wohlstandsgefälle muss ausgeglichen werden. Die Region muss sich wirtschaftlich besser profilieren, mehr kooperieren. Was hat in Ihren Augen da höchste Priorität? Wo muss am dringendsten was passieren?
Naja, wenn wir jetzt... Also der eine Punkt, der ist aber begrenzt nur staatlich zu steuern, hatte ich ja gesagt, in den Wirtschaftsprozessen brauchen wir mehr funktionale Differenzierung. Wenn wir jetzt mal von öffentlichen Aufgaben zwischen den Kommunen ausgehen, dann gibt es einen Optimierungsbedarf im öffentlichen Personennahverkehr im Ruhrgebiet. Das ist ja zum Teil abenteuerlich. Sie fahren an die Stadtgrenze von Bochum, da 500 Meter weiter ist Dortmund, aber die Buslinie hört auf. Dann fahren Sie mit dem Bus wieder zurück zum Hauptbahnhof nach Bochum, fahren mit der S-Bahn zum Dortmunder Hauptbahnhof und dann mit dem Bus an die Stadtgrenze. Das ist schlecht geplant. Da haben wir zu viel Verkehrsgesellschaften im Ruhrgebiet. Da könnte einiges optimiert werden. Das ist ein großes Problem. Wir kriegen im Ruhrgebiet nur ca. 25% des Individualverkehrs auf die Schiene. In Berlin sind 47%. Das ist nicht ganz vergleichbar, aber es geht in dem Ausmaß nicht, dieser Unterschied.
Bleibt also noch viel, was das Ruhrgebiet zu erreichen hat. Vielen Dank für dieses Gespräch, Professor Jörg Bogomil, Inhaber des Lehrstuhls für öffentliche Verwaltung, Stadt- und Regionalpolitik an der Ruhr-Universität in Bochum. Das Buch, das Jörg Bogomil gemeinsam mit drei Kollegen veröffentlicht hat, ist unter dem Titel »Viel erreicht, wenig gewonnen – Ein realistischer Blick auf das Ruhrgebiet« im Klartext-Verlag erschienen. Nachlesen können Sie das auch nochmal auf unserer Homepage unter wdr3.de.